Moin Felix.
Moin Peter.
Moin dem Saul. Juhu, Nummer 10.
Wir sind da und zweistellig sind wir endlich.
Genau, heute am Sonntag, 21. Februar 2016.
Genau.
Da wieder aus unserem Podcast-Studio hier.
Genau, da fangen wir an mit der Presseschau.
Genau, und ich fange an mit dem sogenannten Mega-Shitstorm bezüglich der Ampeln an Kreisverkehren. Wir haben ja in dem Sound zwei Kreisverkehre, die zusätzlich mit Fußgängerampeln ausgestattet sind. Ein Kreisel befindet sich an der Kölner Chaussee bei der Schule Langelohe, bei der Gesamtschule Anfang-Gesamtschule. Und der andere am Adenauer Damm bei der Waldorfschule an dem Kreisel. Da ist auch die WAK-Berufsschule ja. Und da geht jetzt im Moment gerade wieder die Diskussion los, sollen die Ampeln jetzt entfernt werden oder nicht? Mittlerweile setzen sich CDU, FDP und Grüne für die Abschaffung der Ampelanlagen ein. Unser Bürgermeister Volker Hatje sagt auch, dass er gern lieber heute als morgen die Ampeln abbauen möchte, weil das auch nicht unerhebliche Kosten im Betrieb der Ampeln für Wartung und Unterhalt allgemein, Strom, das sind mehrere tausend Euro im Jahr, die dafür draufgehen für diese zwei Ampelanlagen. Weiterhin wird auch diskutiert, ob die Ampelanlage am Fischteich, ob die auch demontiert werden soll. Da ist auch jetzt so eine Ampel mit Fußgängerüberweg.
Ah, okay.
Dass sie die auch abschaffen wollen. Da wird im Moment heftig drüber diskutiert. Einige wollen die Schulen und die Kindertagesstätten erst befragen, ob die Ampel benötigt werden. Andere sagen, wenn wir die befragen, dann werden wir die Dinger niemals abbauen können und niemals loswerden.
Im Zweifel werden die immer sagen, lieber dran lassen.
Genau. Ach, es gibt jetzt auch schon von einem Mobilitätsforscher von Tillmann Bracher, gibt es jetzt auch schon eine Studie für die Stadt Elmshorn erstellt, in der davon ausgeht, dass herleiten kann, dass eine Ampel und ein Kreisverkehr halt überhaupt nicht zusammenpassen, dass es ein Widerspruch an sich ist.
Oh ja.
Und unser Bürgermeister berichtete auch noch von persönlichen Erlebnissen dass er regelmäßig ein Verkehrschaos auf dem Weg zum Rathaus morgens zur Arbeit am Adenauer Damm erlebt und dass die Ampel halt noch gerade wieder grün ist und dann kommt das nächste Schulkind, drückt auf die Ampel drauf und der Kreisverkehr ruht wieder und es geht nichts vorwärts.
Oh ja.
Genau. Und grundsätzlich sagt der Verkehrsexperte, dass Autofahrer halt die Verkehrsregeln an Kreisverkehren beachten müssen, dass Fußgänger halt Übergang gewährt werden muss. Klar, so ein rotes Licht hat natürlich dann eine höhere Strafe auch im Zweifelsfall und ist vielleicht auch ein bisschen...
Gut, aber sonst ist es ja eigentlich Zebrastreifenwirkung, wenn ich das richtig sehe.
Ja, aber da fahren ja viele rüber, es interessiert ja viele nicht.
Naja gut, ich denke mal, der Kreisverkehr ist mittlerweile so angekommen, gerade bei uns hier in der Gegend.
Das ist auch die Argumentation, dass zu dem Zeitpunkt, wie diese zwei Kreisverkehre gebaut wurden, es noch nicht so viele Kreisverkehre hier gab und speziell vor Schulen halt noch gar nicht und dass deswegen halt damals auch die Ampeln angeschafft wurden. Die Grünen sagten auch, dass sie damals dafür gestimmt haben. Aus heutiger Sicht war es ein Fehler.
Na klar, also ich habe ja eine Zeit lang in Glückstadt gewohnt, da gibt es sehr viele Kreisverkehre, auch an Schulen. Und ich habe da noch nie von Problemen gehört, so was das angeht. Und da läuft es relativ flüssig auch durch, dadurch, dass keine Ampeln irgendwo an einem Kreisverkehr stehen.
Das ist ja der Vorteil von Kreisverkehren, dass der Verkehr halt weitestgehend laufen kann.
Er wird nicht unterbrochen.
Genau.
Das stimmt so.
Ja.
Dann kommen wir zum
zweiten Thema, zum Rathaus. Wir waren auf dem dritten Beteiligungsworkshop, da wurden die Ergebnisse vorgestellt des Nutzungskonzeptes. Wir hatten ja schon öfter darüber berichtet und jetzt wurde halt, wie gesagt, abschließend.
Ja genau, jetzt wurde ein Plan zusammengestellt, beziehungsweise da werden jetzt noch ein, zwei Sachen ergänzt. Das wurde ja da auch noch diskutiert, durch Wortmeldungen wurden da ja noch ein paar Sachen sozusagen angemerkt. Da war jetzt sozusagen eine abschließende Sache, dass da jetzt ein Prospekt erstellt werden kann für die Architekten. Es geht ja nur darum, dass ein Prospekt erstellt wird, nachdem die Architekten die Planung machen sollen. Also darum ging es darum. Ja, genau.
Und ansonsten waren in der Meldung, da waren sowohl im SHZ als auch in der Holsteiner eben die Meldung gerade eben übrigens auch, sowohl SHZ und Holsteiner haben darüber berichtet, in diesem Fall genauso berichtet, dass im Schnitt immer 40 Bürgerinnen und Bürger da waren bei den Abenden. bei den Workshop-Abenden. Und was ich auch recht gut fand, war von Monika Zemper die Abschlussworte, dass diese ganzen Informationen oder die ganzen Wünsche und Anregungen von uns in diesen Workshops halt von der Politik auf jeden Fall berücksichtigt werden.
Genau, das
war. Weil ansonsten wäre das einfach, sie sagte, Zitat, ansonsten wären wir schön doof.
Ja, das stimmt. Nee, es war ein sehr angenehmer Abend auch wieder. Es wurde sehr gut organisiert worden. Das kann man nur weiterempfehlen. Wenn sowas wiederkommt, davon gehe ich mal aus, dass sowas nicht das letzte Mal war, dass wir, ja, also wir werden auf jeden Fall wieder teilnehmen.
Genau.
Genau. Das. Soweit dazu.
Das, genau, ich denke mal, das andere ist alles schon sehr gut herausgearbeitet worden in unseren anderen,
ja,
also das haben das Thema jetzt ja schon zu Genüge gehabt. Genau, da hatte ich auch noch hier, es gibt eine neue Website, bin ich mal gespannt, nennt sich diereporter.com.
Okay.
Und die berichten aus dem Kreis Pinneberg und Steinburg und da war jetzt eben auch ein Bericht drin, Beteiligungswerkstatt Nummer 3, Ergebnisse präsentiert und diskutiert. Und da ist der Autor gewesen Siegfried Schilling.
Okay.
Und den Namen kennt man eigentlich, weil der arbeitet ansonsten nämlich bei den Emsonner Nachrichten.
Ah, interessant.
Also da gibt's jetzt eine neue Website. Mal gucken, was draus wird. Ich bin gespannt. Die okay. Folgen uns auch auf Twitter
übrigens. Ja, wir werden das weiter beobachten. Ja. Nee, interessant. Na gut, dann kommen wir zum nächsten. Das geht da um den Freundeskreis der Knechtschen Hallen, den Verein. Die haben jetzt kostenlose Nutzung der Knechtschen Hallen, also da eines Teils. Die Knechtschen Hallen sind ja selber, haben eine Größe von 20.000 Quadratmetern. Die dürfen jetzt 700 Quadratmeter davon kostenlos nutzen. Und da wurde jetzt ein bisschen drüber beraten, was wird da drin gemacht, was soll da drin passieren. Da geht's jetzt gerade darum, dass da für Flüchtlinge das Willkommensteam da was drin macht, mit dem Repair-Café zusammen zum Beispiel. Auch größere Veranstaltungen sind schon sozusagen in der Überlegung. Auch sie haben jetzt auch noch größere Außenflächen dazu bekommen, mehrere tausend Quadratmeter Richtung Berliner Straße da. Und da überlegen sie jetzt sowas wie ein Erntedankfest in die Richtung was zu machen. Also was eine größere Veranstaltung angeht. Und sonst, ja, das sind so sozusagen diese Sachen. Das ist ja auch das Ziel also bis jetzt hatte der Freundeskreis ja nur das Kranhaus sozusagen und eigentlich waren es ja immer, die Knechtschen Hallen wollten und jetzt geht es sozusagen mehr in diese Richtung, dass es da weitergeht.
Grundsätzlich, das war jetzt ja der Jens Jähne, ne?
Genau, das ist
genau, und der hat doch jetzt auch irgendwie in der Marktpassage hat er doch jetzt auch so ein engagierte Bürgerbüro
genau, da
eröffnet,
das ist,
ne?
Das ist da, kann man sich da auch informieren und beteiligen.
Aber nicht nur für die Knechtschen Hallen, sondern insgesamt für alle Projekte, alle genau, Vereine.
Genau, das geht über alle gemeinnützigen Vereine da hinaus. Das ist einfach so.
Engagierte Stadt,
ist ja. Immer so ein Anlaufding. Da man muss sich auch nicht direkt im Verein da irgendwie beteiligen, sondern einfach nur, dass man mithelfen kann, wenn man mithelfen möchte auch nur.
Genau.
Jederzeit.
Ja, man kann dann sich da einfach hingehen. Das hat irgendwie montags, dienstags und donnerstags auf.
Genau.
Das ist irgendwie im ersten Stock in der Marktpassage. Gegenüber von diesem Wiener Café.
Genau, da sitzen die oben.
Das ist auch nur eine Zwischenlösung, die suchen da, also die Räumlichkeiten werden da diesem Büro kostenlos von der Marktpassage zur Verfügung gestellt, zur Zwischennutzung oder zum Selbstkostenpreis, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube schon, das ist auch eine ganz nette Sache da.
Ja, und ansonsten ziehen sie dann halt weiter in die nächste freie Immobiliengeschäft, ja.
Ja, aktuell haben wir ja einiges an Leerstand. So ist das ja nicht. Es gibt da ja einiges an. Aber es ist ja schön, dass es so zentral auch ist einfach mit der Marktpassage.
Ja.
Gut, dann kommen wir zu den etwas kürzeren Nachrichten.
Genau.
Meldung.
Ich habe hier in der Holsteiner gefunden eine Meldung über die angeblich ungerechten ÖPNV-Kosten. Und zwar hat wieder unser Bürgermeister eine Schieflage gegenüber anderen Städten im Kreis Pinneberg beklagt. Demnach zahlt Elmshorn nämlich 800.000 Euro jährlich für die Busse und für den Nahverkehr in Elmshorn. Und im Gegensatz zu anderen Städten des Kreises Pinneberg auch alleine, weil in anderen Städten des Kreises Pinneberg werden diese Kosten durch den Kreis Pinneberg an sich übernommen und das kam in einer Sitzung des kommunalen, mit der kommunalen Betriebe heraus, Ausschuss für kommunale Dienstleister. Es liegt so ein bisschen historisch, ist das so ein bisschen historisch bedingt, dass nämlich im Zorn schon relativ lange einen eigenen ständigen Stadtverkehr hat, im Gegensatz zu anderen Städten im Kreis Pinneberg, die dann keine eigenen Stadtbuslinien haben, sondern nur Linien haben, die die Städte untereinander verbinden. Also Pinneberg beispielsweise hat jetzt gar keine einzige Stadtbuslinie, sondern es sind alles Linien, die zu anderen Städten hinfahren, also nach Norderstedt oder nach Isarbrook oder nach Lurup. Also da haben wir keine eigenen Stadtbuslinien und hier haben wir wirklich eigenständige Stadtbuslinien, die auch nur im Stadtgebiet unterwegs sind oder maximal die Nachbargemeinden erreichen.
Ja, klar.
Und dadurch ist dann halt da keine Förderung für den Kreis und mal schauen, was daraus wird. Vielleicht wird das hier nochmal ändern. Das wäre ja schon eine erhebliche Kostenentlastung.
Oh ja, das ist wirklich ein ganz schöner Betrag. Nee, genau. Ja. Ich habe da noch was aus der Holsteiner Allgemein und da gab es den Artikel Wie sicher ist Elmshorn? Da geht's, war ein Interview mit Thorsten Buchwitz. Das ist der Dienststellenleiter bzw. Polizeichef von Elmshorn. Der hat mal ein bisschen erläutert, wie das so ist mit der Verbrechensbekämpfung. Es gibt noch keine aktuellen Zahlen von 2015. Aber allein schon die Aufklärungsrate, von, also ich habe jetzt Zahlen, 2010 waren es die Aufklärungsrate 44,2%, 2014 waren es schon 53,9%, also schon eine deutliche Steigerung der Aufklärung. Er begrüßte auch sehr stark die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei, das sieht man ja gerade im Bahnhofsbereich.
Kooperation, ja.
Genau, die läuft wohl hervorragend da in dem Bereich und wieder mal, was er auch sagte, gerade bei Wohnungseinbrüchen, das ist halt sehr schwierig zu klären. Und da heißt es wieder mal das Motto, lieber einmal zu viel anrufen, wenn man was sieht, als einmal zu wenig. Weil gerade da sind sie auf Hinweise aus der Bürgerschaft sehr stark angewiesen.
Also Bevölkerung, ja.
Genau.
Ja.
Das war nochmal so ein kleines Interview da.
Passt auch ganz gut dazu. Ich habe hier zwei oder eine Meldung erstmal. Nachher kommt noch eine. Überfall auf Spielhalle am Holzenplatz. Da gab es am 12. Februar in der Nacht um 4.40 Uhr, kurz vor der Schließung des der Spielhalle, einen Überfall. Da sind zwei maskierte Täter eingedrungen mit einer Schusswaffe und haben dann Bargeld entwendet aus der Kasse. Die beiden Täter sind ungefähr 25 Jahre alt. Ich denke, meine ausführliche Täterbeschreibung ersparen wir uns hier. Genau.
Oh, okay.
Sucht die Polizei nämlich auch nach Zeugenhinweisen.
Ah, wieder mal Zeugenhinweise. Genau. Ja. Ich habe noch was aus den Elmshorner Nachrichten. Da gibt's um die Rettungsleitstelle in Elmshorn, das ja für den Notruf 112 zuständig ist. Das ist ja der Notruf, den gibt's jetzt seit 25 Jahren mittlerweile und ist zuständig, also insgesamt jetzt europaweit für 500 Millionen Menschen. In Elmshorn die Dienststelle, da die kriegen gerade ein neues Dach, da wird was repariert an der Sache. 2018, also im Sommer, werden sie umziehen in einen Neubau. Und allein im letzten Jahr hatten sie über die 112 120.000 Anrufe entgegengenommen. Sie sind zuständig jetzt für den Bereich Elmshorn, Steinburg
und Segeberg.
Segeberg, genau, Segeberg auch, ja.
Genau. Und Dithmarschen? Ich glaube,
die gehören auch dazu, ja, ne?
Dithmarschen auch, meine ich,
genau. Ja. Also ein ganz schön großes Gebiet.
Ich habe hier noch eine Meldung von der Polizei, dass es unsachgemäße Asbestabbauarbeiten auf einer Großbaustelle in der Beethovenstraße gab. Das war das Hochhaus, was da gebrannt hat vor einiger Zeit. Und da sind jetzt mehrere Arbeiter einer Firma aus Nordrhein-Westfalen dabei, erwischt worden, wie sie Asbest mit Hämmern und Meißeln ohne Mundschutz und ohne Schutzkleidung und ohne Zertifikat, Sachkundenachweis heißt das, dass sie mit dem Gefahrenstoff umgehen können, da einfach abgekloppt haben und das mit dem normalen Bauschutt entsorgt haben.
Ja, das ist schon echt extrem. Ich habe da noch was aus der Holsteiner wieder. Da geht's um die Flüchtlingsunterbringung in Elmshorn. Da wurde jetzt ein 4-Stufen-Plan herausgegeben Und zwar ist das so, wir sind immer noch in Stufe 1, das heißt Unterbringung in Wohnung, also sehr dezentral, was ja auch sehr gut läuft hier in Elmshorn. Es gibt aber allerdings schon sozusagen die zweite Stufe, das wäre dann in größeren Einheiten, zum Beispiel jetzt im Hallenbad, da soll sowas ja gemacht werden, dass da was geplant ist. Das nächste wäre dann, die dritte Stufe wären Wohncontainer, dass sowas aufgestellt wird. Natürlich auch nur, wenn es wirklich nötig ist und so viele kommen.
Und das, ob man überhaupt welche bekommt, überhaupt ist dann die Frage, ne?
Aktuell, für dieses Jahr rechnet Elmshorn mit, ich meine, das waren um die 600 Flüchtlinge.
Ja, aber ich meine, ob man dann in Zweifelsfall dann auch so einen Container bekommt.
Ja, klar, deswegen.
Weil die sind ja im Moment auch relativ gut ausgebucht.
Genau, deswegen auch schon die vierte Stufe, und das wären dann Zelte und Turnhallen. Also das ist die ganz rudimentäre Unterbringung, von der man auch immer wieder hört.
Oder irgendwelche leeren Baumärkte.
Genau, ja gut. Das ist ja eigentlich auch für eine Turnhalle.
Ja.
Genau, das war das dazu.
Da habe ich noch eine sehr erfreuliche Meldung, und zwar gehört das Futterhaus, ein Elmshorner Unternehmen, jetzt zum wiederholten Male zu den Top 25 besten Unternehmen der Bundesrepublik.
Wow.
Was es als sehr attraktiven Arbeitgeber markiert. Und geschäftsführender Gesellschafter Herwig Eckerstedt hat sich darüber sehr gefreut und arbeitet fortwährend daran, für die Mitarbeiter ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten.
Ah, das ist eine super schöne Meldung. Genau. Ich habe noch eine kleine Meldung vom Elmshorner Hallenbad, auch aus den Elmshorner Nachrichten. Da ist jetzt die Entscheidung über die Sanierung bzw. den Neubau soll bis zur Sommerpause fallen. Das ist ja immer noch, die haben jetzt nochmal angefordert, dass die Stadtwerke, die werden das ja tun, also das gehört ja den Stadtwerken, das Hallenbad, dass sie sowohl für eine Modernisierung und Renovierung einen Kostenvoranschlag vorlegen, sowohl aber auch für einen Neubau, obwohl es anscheinend gerade dazu tendiert, zu renovieren und zu sanieren. Mhm. Wenn das der Fall ist, also wenn das kommt, dann werden die Flüchtlinge auch woanders untergebracht, also die geplante Erstaufnahme, die da unten
muss dann verlegt werden.
Verlegt werden, genau.
Und wo wir gerade dabei sind, die Stadtwerke Barmstedt und die Stadtwerke Elmshorn sammeln noch abgelaufene Verbandskästen. Da gibt es nämlich ein Fahrzeug der Stadtwerke Elmshorn, wurde gestiftet für die Dresden-Dakar-Rallye. Das sind insgesamt 7000 Kilometer für einen guten Zweck. Es kommt auch aus dem SHZ, aus den Elmshorner Nachrichten, hier ein Bericht. Und die können noch bis Dienstag, den 23. abgegeben werden, bei den Stadtwerken Elmshorn beispielsweise. Und in diesem Fahrzeug von Stadtwerken werden dann neben dem Fahrer, der heißt Fred Freimuth, werden dann Hilfslieferungen für Gambia transportiert. Also wird in dem Fahrzeug werden dann Hilfslieferungen halt, unter anderem diese abgelaufenen Verbandskästen für ein Krankenhaus dort mitgenommen.
Oh, perfekt, das ist eine schöne Aktion. Ja, gut. Also ich habe keine Meldung mehr. Du hast noch was?
Ich habe noch zwei kleine Dinge hier. Dann war es dann hatte ich ein bisschen mehr.
Ja, na gut. Müssen wir uns besser aufteilen nächstes Mal.
Abzählen. Ich habe hier noch was von einem aufmerksamen Zeugen. Es ist zu verdanken, dass ein 22-jähriger Elmshorner, dem wurde letztens auf dem Buttermarkt mittwochnachts oder abends, spätabends, von zwei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 überfallen und das Handy entwendet.
Okay.
Aber die Zeugen sind dann da eingeschritten, und daraufhin konnte dann wenige Minuten später durch die Polizei konnten diese zwei Jugendlichen dann festgenommen werden, und das Telefon konnte dann demjenigen dann halt zurückgegeben werden, dem Opfer.
Ah, perfekt.
Und ansonsten bleibt noch der Hinweis, dass derzeit Schienenersatzverkehr jede Nacht bis zum 22. Mai zwischen Elmshorn und Pinneberg bzw. Hamburg Hauptbahnhof besteht. Der letzte reguläre Zug fährt um 21:10 Uhr von Elmshorn oder 21:11 Uhr. Danach werden dann Busse eingesetzt, und nur stündlich gibt es eine Verbindung, die allerdings dann nicht in Tornsch und nicht in Priestdorf hält. Das bedeutet, wer nach Tornsch und Priestdorf des Abends möchte, muss dann den Schienenersatzverkehrbus nehmen.
Ah,
das
okay.
Hängt mit der Lärmschutzwandsanierung, also mit der Lärmschutzwand zusammen. Und wie gesagt, die Bauarbeiten halten an bis zum 22. Mai, und das ist jeden Abend zwischen 21 und 6 Uhr morgens.
Okay, gut.
Muss man also, dass man daran bedenkt, dass das dann nicht ganz so viele Fahrtmöglichkeiten gibt abends.
Okay, gut. Übergeben wir
zum Hauptthema.
Genau. Ja, wie man hören kann, geht es heute bei uns um Krähen. Das allseits beliebte Thema hier in Elmshorn.
Genau, das Lieblingsthema der Elmshorner.
Genau, das, was wir da gerade gehört haben, das Soundfile, das stammt von der Krähenvergrämungsanlage bei der Bismarckschule, soviel ich weiß.
Genau, diese technische Anlage, die da letztes Jahr in Betrieb genommen wurde.
Genau, soviel ich weiß, gibt es da noch keine genauen Informationen, wie effektiv die ist. Aber naja, da warten wir nochmal ab der Dinge. Wir haben auch schon mal ein paar andere Vergrämungsmethoden jetzt gesehen in einigen Artikeln, die wir gelesen haben. Da ist natürlich zuerst zu nennen, denke ich mal, die Schreckschusspistole beziehungsweise durch Schüsse die Vergrämung von Krähen.
Die mittlerweile nicht mehr erfolgreich ist, weil diese Tiere verdammt intelligent sind. Ich habe mal gehört, so eine Krähe ist so intelligent wie ein vierjähriges Kind.
Das ist schon richtig.
Und
gut.
Die erkennen einfach schon den Herrn, der da mit dieser Schreckschusspistole kommt, einfach an seiner Kleidung und am Auto.
Ah, das ist schon wirklich extrem. Also da, das ist also, ging nach hinten los, sagen wir mal. Können wir abhaken, die Technik. Dann wurde auch schon mit einem Wüstenbussard wurden die Krähen versucht zu vertreiben. Und naja, der Wüstenbussard wurde von den Krähen vertrieben, sagen wir es mal so, wie es ist. Hat nicht funktioniert. Leider nein. Ja, das sind die beiden auf jeden Fall schon getesteten Vergrämungsmethoden.
Ja, dann hatten wir hier noch eine Methode, die schon etwas länger her ist. Die wurde damals in den Elmshorner Nachrichten von Christine Zoller vorgeschlagen. Das war am 30. November und sie hat dann vorgeschlagen, dass man Gummihämmer an die Bäume hängen kann. Ja. Und dass dann jeder Passant, der vorbeikommt, mal mit dem Hammer gegen diesen Baum schlägt und das soll, also da hat sich da NABU damals zu geäußert, das ist eine interessante Idee, dass man es mal probieren sollte, aber soweit ich weiß, hat da noch keine Umsetzung stattgefunden.
Nee, ich habe davon auch noch nichts gesehen oder gehört, dass da irgendwie Hämmer ausgeteilt wurden oder Atem gehängt wurden und daher weiß ich da auch nichts drüber. Sonst gibt's noch die Möglichkeit, das ist wohl in Härtefällen schon gemacht worden, dass zum Beispiel bei Spielplätzen oder sonstigen, dass Nester entfernt werden beziehungsweise Äste ausgesägt werden aus den Bäumen selber. Beziehungsweise ich glaube auch Eier entfernt. Da bin ich nicht ganz schlau geworden, ob das nur eine Idee war oder ob das wirklich auch umgesetzt werden kann, weil wie es
Naturschutz, ne?
Genau. Die Krähe, die Saatkrähe, um die es hier geht, die steht auf der roten Liste und damit unter strengstem Naturschutz. Also guck mal kurz Zahlen nennen. In Schleswig-Holstein selbst gibt es noch 25.000 Brutpaare. Es wird immer in Brutpaaren angegeben. Und deutschlandweit soll es wohl noch insgesamt 75.000 Brutpaare geben. Also ist es schon sehr wenig allgemein. Allerdings Elmshorn selber hat aktueller Stand, beziehungsweise ich glaube Stand 2015 oder 14 sogar, 1035 Brutpaare, also einen ganz schön großen Batzen, was das angeht.
An 12 Standorten verteilen sie sich über das ganze Stadtgebiet und es gibt auch nur eine Genehmigung für 3 Standorte, dass sie da vertrieben werden dürfen.
Ja, genau, eben. Das ist halt auch immer, es ist auch immer sehr diffizil zu betrachten mit der Vertreibung, weil irgendwo müssen sie ja hin vertrieben werden und es gibt sowohl in der Stadt als auch auf dem Land Probleme mit den Saatkrähen. Genau.
Die Stadt ist natürlich für die Tiere natürlich sehr attraktiv. Es ist angenehm warm hier. Nahrungsangebot gibt es auch. Das Problem auf dem Land, wenn man sie jetzt wirklich aus der Stadt komplett vertreiben würde, wäre, dass dann natürlich dann die Landwirtschaft dann irgendwie sich beschweren würde, dass sie Ertragseinbußen haben aufgrund der Tiere.
Genau.
Elmshorn hat angestrengt im Schleswig-Holsteinischen Städtetag eine Untersuchung landesweit zu machen. Und hat jede Stadt sozusagen befragt, wie denn das da aussieht. Da haben sich auch einige Gemeinden drauf sehr ausführlich geantwortet. War auch im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 12. November war das auch Thema. Und dann nochmal wieder am 10.12. Und da gab es halt auch eine Vorlage, die man in dem Elmshorner Sitzungsverzeichnis das Protokoll auch einsehen kann. Und da wurde, da hat er schon davon gesprochen, dass es in anderen Städten in Schleswig-Holstein ähnliche Probleme gibt. Hauptsächlich halt Lärm, Verkotung. Restaurantbetriebe haben Angst um ihre Außenbewirtschaftung, ne, dass ja, da klar. Natürlich, falls da irgendwie einer dann da vom Baum runterkackt ins Essen oder so.
Klar, Gesundheitsprobleme, ganz klar.
Gelbe Säcke, die aufgerissen werden und von den Tieren dann der Müll durch die Stadt fliegt oder das Papierkörbe irgendwie von den Tieren ausge...
Ja klar, wieder einfach Müllprobleme dadurch... Die Singvogelpopulation ist wohl stark zurückgegangen, da wo Krähen sehr aktiv sind. Und auf dem Land haben wir da ganz klar das Problem, die Ernteausfälle, das hatten wir schon erwähnt. Das sind so die großen Sachen, die durch die Krähen verursacht werden, die man da einfach, ja, stark berücksichtigen muss. Genau, da gibt's dann, also wir haben auch ein paar Zahlen von den, in dieser Umfrage war ja auch zum Beispiel die Stadt Elmshorn hat sich da auch sozusagen zu Wort gemeldet. Und, da wurde auch gefragt, wie die Population sich entwickelt hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und Elmshorn hat da Zahlen.
1994 waren das irgendwie vier, ne?
Vier Brutpaare waren es 1994 und jetzt die aktuellen Zahlen, 2014 waren das, glaube ich, die aktuellen Zahlen. Das waren dann halt diese 1035 Brutpaare.
Ja, 2014.
Genau. Also sogar, das wahrscheinlich sind es jetzt Zählung. Noch mehr sogar. Also das ist wirklich eine ganz schöne Explosion der Population hier in Elmshorn so gesehen. Und naja, das ist wirklich schwer. Wir hatten jetzt auch, gerade hatte die SPD eingeladen zu einem Stadtgespräch bezüglich der Krähe. Das war am 15. Februar, wenn ich das richtig sehe. Und dort wurde halt auch, dann die Bürger wurden dann gefragt, wie sie das sehen. Das war ein sehr... Naja, die Bürger waren eigentlich sehr empört natürlich über diese ganzen Krähenproblematik. Da wurden auch sehr drastische Maßnahmen, so wie Abschuss der Krähen und so gefordert und solche Maßnahmen oder mit Laserpointern auf die Tiere zielen, sag ich mal. Das sind natürlich strafbare Handlungen und natürlich nicht befürwortenswert, weil... Wie gesagt, dieses Tier steht einfach unter Naturschutz.
Im Moment sind halt auch keine weiteren Maßnahmen über das, was jetzt geht, was wir jetzt sowieso unternommen wird, nicht möglich. Es gibt ja auch Sperrfristen in der Zeit, wo man dann die Tiere nicht gestört werden dürfen.
Genau, das ist halt in der
Also wir dürfen bis zum 15. März dürfen halt Vergräbungsmaßnahmen nur erfolgen und danach ist dann erstmal wieder gesperrt wegen der Brutzeit. Und an sich darf sowieso innerstädtisch nicht auf die Tiere Jagd gemacht werden, genau. Weil in der Stadt darf allgemein nicht gejagt werden. Es darf hier auch nicht irgendwie einer mit der Flinte ja durch die Stadt rennen und irgendwelche, keine Ahnung, was ist hier noch, vielleicht, keine Ahnung, sofern jetzt irgendwie Waschbären oder irgendwie sowas hier
ja, klar, das ist ganz
vorhanden sein sollten oder so. Das darf hier nicht gejagt werden. Das ist befriedeter Bereich, heißt das, nach dem Jagdrecht. Genau, von daher kann man da nichts machen. Es müsste halt erstmal geklärt werden, was jetzt genehmigt wird. Also sie befordern halt, dass man halt auch über den 15. März hinaus vergräben darf und dass man halt außerstädtisch auch das Jagdrecht, also dass man die Population da einschränken darf. Genau.
Ich meine sogar, dass diese Vergräbungsmaßnahme, die wir ganz am Anfang erwähnt haben, an der Bismarckschule, die sogar etwas länger laufen darf. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte sowas rausgelesen. Noch eine Forderung, die Elmshorn so gestellt hat, also in diesem Papier, was wir da haben, und zwar die Umsetzung soll geprüft werden, ob es möglich ist, Lebendfallen aufzustellen und die Tiere umzusetzen in Gebiete, wo sie nicht so stark stören. Das wären wahrscheinlich dann ländliche Gebiete in irgendeiner Weise. Im Zweifel auch da denn irgendwelche Ausgleichszahlungen müssten da vielleicht geleistet werden an die Bauern, die durch die Ernteausfälle, die da verursacht werden könnten. Das gilt es zu prüfen jetzt.
Kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber finden die nicht den Weg zurück?
Da ist ja die Frage, wie weit man weg wird. Ich sage, klar, wenn man jetzt hier ins direkte Umland geht und die aussetzt.
Willst du die irgendwie, keine Ahnung, sonst wohin fliegen lassen? Oder?
Naja, wer weiß. Ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber wenn man die jetzt, ich sag mal, so 200 Kilometer weiter entfernt oder 100 Kilometer nur, ich denke mal, ich weiß nicht, wie groß deren Bereich ist, den sie so kennen.
Das sind keine Zugvögel. Die sind doch auch, dass die auch dann...
Ich glaube nicht. Aber da bin ich jetzt überfragt.
Die bleiben hier normalerweise, weil das hier einfach so warm in der Stadt ist. Aber normalerweise sind das nämlich Zugvögel.
Okay, das kann natürlich sein. Dann weiß ich jetzt auch nicht, ob
die... Weil das wäre dann ziemlich... Also das ist dann ja irgendwie wirklich... Nee, dann hat es ja überhaupt keinen Erfolg.
Dann hat es natürlich keinen Erfolg. Aber da bin ich jetzt auch nicht firm genug. Muss man sie an einen anderen schönen, warmen Ort bringen.
Ja, also ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema, ne?
Ja, sowas... Ja. Das wird wirklich sehr konservativ. Aber die meisten sind gegen die Krähen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Also was ich jetzt an den Berichten hier verfolgen konnte. Es gibt wenige Befürworter... Die meisten haben ein Problem, weil es einfach stört.
Also die, ich denke mal, das stand auch in der Meldung von Elmshorner Nachrichten, dass je dichter man an diesen Krähen wohnt oder je häufiger man sich in diesen Bereichen aufhält, desto eher hat man eine Abneigung gegen die Tiere.
Man ist halt betroffen.
Genau, dann
und man beschwert sich zu Recht auch. Also ist ja auch dann schon störend.
Aber am wenigsten ist es auch unsere Schuld. Ich meine, wenn wir die Städte so attraktiv für diese Tiere gestalten,
Ja klar, logisch. Wenn man überall seine Essensreste eher auf die Straße wirft oder naja, die Mülltonnen nicht richtig verschließt, das ist halt willkommen, ist wie eine Einladung für diese Tiere, dass sie sich da ja die Reste rausholen und davon halt leben.
Ja.
Das ist ganz klar. Da muss ich im Endeffekt auch jeder an die eigene Nase mal fassen und gucken, was er da so vielleicht im Kleinen dagegen tun kann.
An sich halten wir uns dann auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es da irgendwelche Erkenntnisse gibt, ob denn diese Vergrämungsmaßnahme da an der Bismarckschule mit diesen Warnrufen da genau. Erfolg hat oder wenn es da irgendwelche neuen Ergebnisse, Erkenntnisse zu gibt. Diese Anlage an sich war auch mal Thema bei Sat.1 Regional, das werden wir verlinken.
Genau.
Das YouTube-Video. Und ansonsten sagen wir mal, bleibt uns gewogen,
genau.
Bleibt uns treu.
In 2 Wochen wieder neu.